Der Beginn der Wohnbautätigkeit aus gemeinnützigen sozialen Gründen ist erstaunlicherweise in Deutschland zu finden. Als erstes Beispiel sozialen Wohnungsbaus gilt die Fuggerei in Augsburg. Die Fuggerei in Augsburg wurde vor 500 Jahren von Jakob Fugger gegründet. Sie bietet bedürftigen Menschen Unterkunft unter der Bedingung, dass sie täglich 3 Gebete sprechen. Die Siedlung hat 150 Bewohner in 67 Häusern und ist heutzutage sehr gefragt. Die Aufnahmebedingungen sind anspruchsvoll und umfassen nicht nur die finanzielle Bedürftigkeit, sondern auch die drohende Obdachlosigkeit. Die Fuggerei finanziert sich hauptsächlich aus Erträgen der Forstwirtschaft, aber auch aus Eintrittsgeldern von Besuchern. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit für Touristen, diese einzigartige architektonische und soziale Gebäudestruktur in Augsburg zu besuchen. Die Mietkosten sind seit Jahrhunderten unverändert geblieben. Die soziale Durchlässigkeit war schon damals im Fokus der Architektur und des Konzeptes. Die bedürftigen Armen sollten durch die Fuggerei wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft finden. Früher waren vor allem Familien dort wohnhaft. Jedoch hat sich das Bewohnerbild nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem hin zu älteren Menschen und Witwen verändert. Die Bewohnerstruktur hat sich im Laufe der Zeit verändert. Und heute profitieren vor allem Alleinerziehende und Geringverdiener von dieser Einrichtung, die weiterhin den Gründungsgedanken von Jakob Fugger, Menschen in Not zu helfen, aufrechterhält. Diese erste Version des sozialen Wohnungsbaus war vollkommen frei finanziert und durch den Willen und die Großzügigkeit einer Einzelperson entstanden. Religiöse Hintergründe waren ein weiterer Grund. Trotzdem erscheint es in vieler Hinsicht vorausschauend. Die Idee, das Projekt nicht der Kommune oder Kirche zuzuschreiben, sondern selbst auf eigene finanzielle Beine zu stellen, hat sich über die Jahre als erfolgreiche Strategie bewiesen. Der Staat beginnt zu handeln. Die Anfänge der staatlichen Interventionen im Wohnungsbau in Deutschland begannen erst nach 1900. Im Deutschen Kaiserreich begonnen die Prozesse der Verstädterung in Deutschland. Dies erfolgte neben der zunehmenden Industrialisierung des Landes und änderte die vorhandenen Wohnstrukturen immens. Während der Urbanisierung entstanden zum Beispiel in München in den Vorstädten Arbeiterquartiere in der Nähe von Fabriken im Osten der Stadt, während im Westen oft bürgerliche Viertel und Villenviertel aufkamen. Diese Zeit war geprägt von stärkerer sozialer Trennung und wachsender Zersplitterung innerhalb der Stadt. Die Wohnbedingungen in den neuen Arbeiterquartieren und Mietshäusern waren katastrophal und gesundheitsschädlich aufgrund von Enge und mangelnder Hygiene, insbesondere für die städtische Arbeiterklasse. Im 19. Jahrhundert wurden staatliche Regulierungen im Wohnungswesen aufgrund des Liberalismus abgelehnt. Wohnungen und Grundstücke wurden den Kräften des freien Marktes überlassen. Doch mit der Industrialisierung und Urbanisierung entstand die Wohnungsfrage, die den Ruf nach staatlicher Intervention wieder aufkommen ließ. Nach der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 lag die Zuständigkeit für Wohnungsbaugesetzgebung und Förderung bei den Bundesstaaten und Gemeinden. Allerdings begannen diese erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ihre wohnungspolitische Funktion durch Empfehlungen und Verordnungen wahrzunehmen. Ein wichtiger Meilenstein in der Wohnungspolitik war der gemeinsame Erlass der preußischen Minister von 1901, der die Notwendigkeit staatlicher Intervention in der Wohnungsfrage anerkannte, aber in der Praxis begrenzte Auswirkungen hatte. Vor diesem Erlass gab es einige Ereignisse, die den Weg zur Wohnungspolitik ebneten, darunter das Enteignungsgesetz von 1874 und das preußische Fluchtliniengesetz von 1875. Das den Gemeinden die Befugnis zur Festlegung von Bebauungsplänen und baupolizeilichen Verordnungen gab. Ein eigenes Landeswohnungsgesetz wurde erst 1918 nach dem Ersten Weltkrieg verabschiedet. Davor gab es mehrere parlamentarische Versuche, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen, beginnend bereits im Jahr 1891. Es wurden auch Anträge für ein Reichswohnungsgesetz auf Bundesebene gestellt, aber diese blieben bis 1912 erfolglos. Die ersten konkreten staatlichen Maßnahmen zur Lösung der Wohnungsnot wurden 1914 eingeführt, darunter eine Verordnung zur Regulierung der Mietpreise und zum Schutz der Mieter. In dieser Zeit hatten insbesondere Frauen von Soldaten im Schwierigkeiten, die Miete zu bezahlen. Der Erste Weltkrieg war entscheidend für den Beginn staatlicher Eingriffe in die Wohnungspolitik, da der Krieg den Wohnraummangel drastisch erhöhte und den Staat zwang, selbst Maßnahmen zu ergreifen. Im Kaiserreich wurde der Wohnungs- und Städtebau hauptsächlich durch den freien Markt reguliert, was zu einer sozialen Spaltung der Gesellschaft beitrug. Die bereits bestehenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt verschärften sich deutlich während des Ersten Weltkriegs. Die Wohnungsnot betraf nun nicht mehr nur die Arbeiter und sozial Schwachen, sondern alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen. Die Weimarer Republik und die Wohnungsnot. In der Weimarer Republik wurde erstmals die staatliche Verantwortung für die Wohnungsversorgung anerkannt, was in Artikel 155 der Weimarer Reichsverfassung verankert war. Diese Anerkennung kam als Reaktion auf die dramatische Wohnungsnot, die während des Ersten Weltkriegs und den Jahren danach auftrat. Während des Krieges war der Wohnungsbau fast zum Stillstand gekommen. Und selbst im Jahr 1919 wurden nur etwa 57.000 neue Wohneinheiten geschaffen. Bis 1920 schätzte man den Mangel an Wohnungen auf etwa 1 Million. Die Auswirkungen dieses Wohnraummangels waren in Form von Schwierigkeiten bei der Unterbringung bedürftiger Haushalte und ungerechtfertigten Mietsteigerungen spürbar. Angesichts dieser drastischen Situation entschied sich die Regierung für eine weitreichende Wohnungszwangsbewirtschaftung. Dies führte zu verschiedenen Maßnahmen. Zum Beispiel übernahm im September 1918 die Regierung eine bestehende Regelung, die Mieteinigungsämtern weitreichende Befugnisse zur Festlegung von Mieten gab und diese noch verschärfte. Diese Ämter konnten nun in bestimmten Fällen die Höhe der Miete eigenständig festlegen. Mieter konnten nur gekündigt werden, wenn das Mieteinigungsamt zustimmte. Die obersten Landesbehörden erhielten auch die Befugnis, konkrete Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel zu ergreifen, wie das Besetzen von Leerwohnungen oder die Einführung einer Anzeigepflicht für Wohnraum. Das Wohnraummangelgesetz von 1920 erweiterte die Maßnahmen zur Minderung der Wohnungsnot und gab Gemeinden die Befugnis, ungenutzte oder überdimensionierte Wohnungen zu beschlagnahmen, um obdachlose Familien unterzubringen. Konnten sich Wohnungseigentümer und das Wohnungsamt nicht einigen, besaß das Amt die Berechtigung, die Wohnungen zwangsweise zu vermieten. Die angespannte Wohnsituation in der Republik verursachte Unsicherheit unter den Bürgern. Um für mehr Sicherheit und Ordnung zu sorgen, erließ die Regierung in den Jahren 1922 und 1923 wichtige Gesetze. Das Reichsmietengesetz, das Mieterschutzgesetz und eine überarbeitete Fassung des Wohnraummangelgesetzes. Diese Gesetze regelten die Mietzinsbildung, begrenzten Mietpreiserhöhungen und erschwerten Vermietern die Kündigung von Mietverhältnissen. Diese umfassende staatliche Kontrolle führte dazu, dass private Investoren keine Anreize mehr hatten, in den Wohnungsbau zu investieren. Die Gewinnmöglichkeiten waren aufgrund der festgesetzten Mieten und steigenden Baukosten praktisch nicht existent. Gleichzeitig erhöhten sich die Baukosten zwischen 1914 und 1929 um etwa 180%. Gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen traten an die Stelle privater Investoren. Der Staat gewährte diesen Unternehmen öffentliche Mittel, die entweder niedrig verzinst oder gar nicht verzinst wurden. Im Gegenzug mussten die Wohnungsunternehmen ihre Kosten offenlegen, die Miete auf bestimmte Höchstwerte festlegen und Einfluss auf die Mieterauswahl zulassen. Die künstlich niedrig gehaltenen Mieten, die außergewöhnlich hohen Baukosten und die starken Zinssätze hatten einen erheblichen Einfluss auf den Wohnungsbau. Angesichts dieser Umstände wurde es immer dringlicher, den Wohnungsbau durch staatliche Unterstützung zu fördern, um den bereits bestehenden Mangel an Wohnraum nicht weiter zu verschärfen. Bis zum Jahr 1923 wurden verschiedene Finanzierungsinstrumente zur Förderung des Wohnungsbaus ausprobiert, darunter Baukostenzuschüsse. Allerdings blieben diese Versuche aufgrund der Inflation zu diesem Zeitpunkt weitgehend wirkungslos. Die Einführung einer stabilen Finanzierung gelang schließlich durch die sogenannte Hauszinssteuer, die oft auch als Entwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken bezeichnet wurde. Die Hauszinssteuer war eine Solidarabgabe, die in Form eines gebundenen Mietzuschlags erhoben wurde und sich auf Altbauwohnungsmieter erstreckte, da diese von den niedrigen Friedensmieten am stärksten profitierten. Geringverdiener waren von dieser Steuer befreit. Anfänglich machte die Hauszinssteuer 10% der Einnahmen der Länder und Gemeinden aus, während sie am Ende des Jahrzehnts sogar 20% ausmachte. Obwohl die Einnahmen aus der Hauszinssteuer im Laufe der Zeit vermehrt für andere Zwecke verwendet wurden, bildeten sie dennoch die Grundlage für eine beispiellose staatliche Unterstützung des Wohnungsbausektors. Im Jahr 1927 wurden noch 60% des gesamten Wohnungsbaus von privaten Trägern realisiert. Allerdings gewann der öffentlich geförderte Wohnungsbau in den folgenden Jahren an Bedeutung. 1930 und 1931 machte der geförderte Wohnungsbau 50% des gesamten Neubaus aus, bevor er 1932 aufgrund der Wirtschaftskrise deutlich nachließ. Auffällig war der hohe Anteil gemeinnütziger Unternehmen im geförderten Wohnungsbau, der zeitweise 40% des gesamten Wohnungsbaus ausmachte. Zwischen Dezember 1930 und Ende 1931 wurden Notverordnungen erlassen, die das Ende der Wohnungszwangsbewirtschaftung und der Hauszinssteuer-Ära markierten. Die Hauszinssteuer wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, um die durch die Wohnungszwangswirtschaft entstandenen niedrigen Mieten auszugleichen. Da die Mieten staatlich gedeckelt waren, um soziale Härten für die Bevölkerung zu vermeiden und die Inflation gleichzeitig die realen Einnahmen der Hausbesitzer minderte, wurde die Hauszinssteuer als Ausgleichsmaßnahme für Hausbesitzer konzipiert. Die Hauszinssteuer wurde von den Mietern entrichtet und an die Hausbesitzer weitergeleitet, die damit wiederum ihre Hypothekenzinsen bezahlen sollten. Die Wohnungszwangsbewirtschaftung wurde nicht nur aufgrund wirtschaftlicher und finanzieller Schwierigkeiten beendet, sondern auch aus politischen Gründen, da man zur freien Wohnungswirtschaft zurückkehren wollte. Dieser Zustand dauerte jedoch nur 2 Jahre an, bevor die Nationalsozialisten 1933 erneut auf die Wohnungszwangsbewirtschaftung zurückgriffen. Sozialer Wohnungsbau der NS-Zeit. Die Nationalsozialisten kündigten vor 1933 großes Engagement im Wohnungsbau an, doch nach ihrer Machtergreifung spielte dieser Bereich eine untergeordnete Rolle. Stattdessen setzten sie die bereits in der Weimarer Republik begonnenen Kleinsiedlungen fort. Ursprünglich für Arbeitslose konzipiert, wurden die Richtlinien ab 1933 gelockert, um auch Kurzarbeiter aufzunehmen. Allerdings wurden staatliche Darlehen gekürzt. Ab 1935 wurden in den Kleinsiedlungen nur noch ehrbare, minderbemittelte Volksgenossen zugelassen, die politisch zuverlässig und arischer Abstammung waren. Bestehende Bewohner, die nicht ins nationalsozialistische Ideal passten, durften in der Regel bleiben. Die Nationalsozialisten sahen in den Kleinsiedlungen die Möglichkeit, Selbstversorgung und Nachwuchs zu fördern, um loyalen Volksgenossen heranzuziehen. Trotz der Bevorzugung von Kleinsiedlungen durch die Nationalsozialisten machten sie am Ende nur einen unbedeutenden Teil von 7,5% des Wohnungsbaus in den Jahren aus. Die Schwierigkeiten ergaben sich, weil die praktische Wohnungspolitik schwer mit den ideologischen Zielen des Nationalsozialismus vereinbar war. Nach der Machtergreifung 1933 wurde das Wohnraummangelgesetz der Weimarer Republik außer Kraft gesetzt. Aber bereits 3 Jahre später gab es aufgrund der anhaltenden Wohnungsnot neue Mieterschutzgesetze. Angesichts des begrenzten Erfolgs der priorisierten Kleinsiedlungen und der starken Wohnungsnot mit einem Mangel von etwa 1,5 Millionen Wohnungen entschieden die Nationalsozialisten 1935, preiswerte Mietwohnungen zu bauen. Dies stand im Widerspruch zur NS-Propaganda, die vorgab, die Menschen aus den städtischen Mietskasernen befreien und jedem Arbeiter ein Eigenheim ermöglichen zu wollen. Die Deutsche Arbeitsfront, DAF, spielte eine wichtige Rolle in der Wohnungspolitik des NS-Staates. Ab 1936 begann sie, eigene Gemeinschaftssiedlungen zu errichten, wobei sie bewusst auf den Bau von Volkswohnungen aufgrund ihrer minderen Qualität verzichtete. Das Ziel war es, sozial gemischte Siedlungen zu schaffen, die sich von den Volkswohnungen abhoben. Diese Siedlungen wurden deutschlandweit geplant und gebaut, erreichten jedoch nicht die angestrebte soziale Durchmischung. Stattdessen bewohnten entweder Arbeiter und die mittlere Schicht die Siedlungen zusammen, oder die Mieten waren so hoch, dass sie nur von Angestellten und hochqualifizierten Facharbeitern bezahlt werden konnten. Trotz dieser unerfüllten Ziele beeinflusste die Idee der sozialen Durchmischung die Planungen für den Wiederaufbau in den Städten maßgeblich. Ab 1940 hatte die Wohnungspolitik nur noch das Ziel, die Zerstörungen durch die gegnerische De-Housing-Strategie zu kompensieren. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften gleichgeschaltet und zentralisiert. In den ersten Jahren der NS-Herrschaft spielten diese Genossenschaften nur eine geringe Rolle im Wohnungsbau. Zwischen 1936 und 1940 konnten sie ihren Beitrag wieder erhöhen, jedoch mit starken Einschränkungen, da sie nun nicht mehr nur für ihre Mitglieder bauen durften. Sie wurden aufgefordert, kontinuierlich Wohnungen im Dienst der Allgemeinheit zu errichten. Im Jahr 1940 wurde das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, WGG, erlassen, das Steuererleichterungen für diese Genossenschaften vorsah, unter der Bedingung, dass sie sich an bestimmte Verpflichtungen hielten, wie den Fokus auf den Bau von Kleinwohnungen, die Begrenzung der Dividenden auf 4%, die Einhaltung von Bauvorgaben und die Festlegung von Mieten auf Kostendeckung. Allerdings ist es anzumerken, dass schon während ihrer Herrschaft die Nationalsozialisten die Organisation der Wohnungsversorgung nach dem Krieg planten. Diese Pläne sahen einen großzügigen sozialen Wohnungsbau vor und sollten dem nationalsozialistischen Denken entsprechen. Sie wollten die Vergreisung und soziales Elend verhindern und gleichzeitig einen Schutzwall gegen fremdvölkische Einflüsse errichten. Die Wohnungspolitik sollte auf kinderreiche, förderungswürdige Familien abzielen. Die Idee war, das Wohnraumdefizit zu beseitigen und das Bevölkerungswachstum zu fördern. Diese Planungen sollten erst nach dem Sieg umgesetzt werden und umfassten den Bau von 300.000 Wohnungen im ersten Jahr und 600.000 Wohnungen in den folgenden Jahren, mit erschwinglichen Mieten von 10-15% des Einkommens. Der Staat sollte eine Rolle im Wohnungsbau spielen, aber die genaue Ausrichtung war umstritten. Die Diskussion endete in einem Kompromiss, bei dem der Staat für tragbare Mieten sorgen sollte, während die Finanzierung eine untergeordnete Rolle spielte, da genügend finanzielle Ressourcen nach dem Krieg erwartet wurden. Es wurde angestrebt, den Bauprozess zu normieren und die Herstellungskosten zu senken. Diese Planungen hatten auch Einfluss auf die Wohnungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Generell ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes wichtig für die Wohnungspolitik in der Bundesrepublik. Die Situation nach dem Krieg, die ohnehin schon erhebliche Wohnungsnot in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde nach dem Krieg noch schlimmer. Es wird geschätzt, dass nach Kriegsende etwa 4,6 Millionen Wohnungen fehlten und diese Zahl stieg bis 1950 durch die Flüchtlingsströme auf etwa 6 Millionen an. In vielen städtischen Gebieten mussten 3, 4 oder sogar 5 Parteien in einer Wohnung leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die Alliierten 1946 eine Wohnungszwangswirtschaft ein, ähnlich wie in der Weimarer Republik und während der NS-Herrschaft. Dies bedeutete, dass die Regierung die Verteilung und Verwaltung von Wohnraum übernahm und die Mieten auf Vorkriegsniveau eingefroren wurden. In den ersten Jahren nach dem Krieg lag der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau zerstörter Wohnungen, jedoch mit dem Hauptziel, die Massenobdachlosigkeit schnell zu beheben. In der Bundesrepublik Deutschland gab es einen parteiübergreifenden Konsens, dass sozialer Wohnungsbau die dominante Form der Wohnungspolitik in den frühen Nachkriegsjahren sein sollte, da ein funktionierender Kapitalmarkt fehlte. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die Wohnungswirtschaft mit der Zeit stärker in die soziale Marktwirtschaft integriert werden sollte. Während die CDU/CSU die Eigentumsbildung und den gehobenen Wohnungsbau betonte, wollte die SPD den Schwerpunkt weiterhin auf den sozialen Wohnungsbau legen. Das erste Wohnbaugesetz. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Wohnungsnot in der Bundesrepublik Deutschland ein akutes Problem, das dringend gelöst werden musste. In diesem Kontext betonte Konrad Adenauer in seiner Regierungserklärung von 1949 die entscheidende Bedeutung der Beseitigung dieser Wohnungsnot. Die Umsetzung dieses Ziels erforderte eine effektive Förderung des Wohnungsbausektors und die Schaffung von Anreizen für die Privatwirtschaft, sich am Bau von Wohnungen zu beteiligen. Um diese Ziele zu erreichen, wurde 1950 das erste Wohnungsbaugesetz, WoBauG, verabschiedet, das auch als erster Förderweg bekannt ist. Das WoBauG hatte einen klaren Fokus auf den sozialen Wohnungsbau, der darauf abzielte, Wohnraum für die breite Bevölkerung bereitzustellen. Dies wurde durch zinsverbilligte oder zinslose Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften ermöglicht, die vom Staat zur Verfügung gestellt wurden. Die Hauptträger dieses sozialen Wohnungsbausektors waren genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften und private Investoren. Diese erhielten staatliche Unterstützung unter der Bedingung, dass sie sich an bestimmte Vorgaben hielten. Allerdings gab es eine Gleichstellung von gemeinnützigen Vereinen und Genossenschaften und jedweder Art von privaten Bauherren, welches die Sonderstellung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen minderte. Die Bedingungen für die Förderung umfassten Mietobergrenzen und Einkommensgrenzen für Mieter. Diese Regelungen sollten so lange gelten, bis das zinslose Darlehen vollständig zurückgezahlt war. Für diese Periode wurde für üblicherweise 30 bis 35 Jahren gerechnet. Die Förderung des sozialen Wohnungsbausektors erfolgte unter Berücksichtigung angemessener Bewirtschaftungskosten, einschließlich der Verzinsung des Fremdkapitals und der Instandhaltungskosten. Diese Maßnahmen sollten sicherstellen, dass die Mieten, Lasten gemäß den gesetzlichen Vorschriften festgelegt wurden. Zwischen 1950 und 1955 entstanden dank des Wohnungsbaugesetzes, WoBauG, fast 2 Millionen neue Wohnungen, wovon 1,2 Millionen vermietete Wohnungen waren, die 60% aller geförderten Baumaßnahmen darstellten. Der westdeutsche Staat stellte jährlich 100 Millionen DM für die Förderung bereit, was heute unter Berücksichtigung der Inflation etwa 50 Millionen Euro entspricht. In der heutigen Kaufkraft gemessen würde dies einem Fördervolumen von rund 3 Milliarden Euro jährlich gleichkommen. Mit diesem Gesetz wurde also der Grundstein für den sozialen Wohnungsbau gelegt, der wesentlich zur Minderung der Wohnungsnot nach dem Krieg beitrug. Im Jahr 1953 wurde das Gesetz überarbeitet, wodurch privates Kapital gegenüber gemeinnützigen Investitionen stärker gefördert wurde. Diese Veränderung wurde durch das Wohnungsbauprämiengesetz ergänzt, das steuerliche Anreize für Investitionen im Wohnungsbau bot, und das Baulandsbeschaffungsgesetz, das die Erschließung von neuem Bauland erleichterte. Obwohl bereits in dieser Phase erste Anzeichen eines marktwirtschaftlichen Wandels sichtbar wurden, insbesondere in Bezug auf den vermehrten Einsatz privaten Kapitals im Wohnungsbau, hatte der soziale Wohnungsbau einen erheblichen Beitrag zur sozialen Stabilität der Nachkriegsgesellschaft geleistet. Diese Änderungen liberalisierten den Wohnungsbau, was auch in der Verschiebung von einem Massenwohnungsbau zu mehr privatem Eigentum bemerkbar wurde. 1955 waren schon über die Hälfte der Neubauten rein frei finanziert. Von den über 70% geförderten Wohnungen, die 1949 den Großteil der Bautätigkeit ausmachten, waren 1955 nur noch 55% übrig. Der soziale Wohnungsbau war darauf ausgerichtet, da 75% der Bevölkerung als wohnberechtigt galten, Wohnraum für die breite Masse zu bieten und soziale Vielfalt in den Wohnsiedlungen zu fördern. Dennoch zeigten sich in dieser Zeit auch Anzeichen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen wie ungelernte Arbeiter und einkommensschwache Schichten unterrepräsentiert waren. Trotzdem trug der soziale Wohnungsbau maßgeblich zur sozialen Stabilität und zum sozialen Frieden der Nachkriegsgesellschaft bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die staatliche Wohnungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg vorerst fortgeführt wurde, um die durch Kriegsschäden verursachte Wohnungsknappheit zu beheben, und förderte den sozialen Wohnungsbau, um den sozialen Frieden zu erhalten. Das zweite Wohnbaugesetz 1956 wurde das zweite Wohnbaugesetz, zweite WoBauG, in Deutschland eingeführt, das bis heute als Grundlage für die soziale Wohnungspolitik dient. Im Gegensatz zum ersten Wohnbaugesetz, ersten WoBauG, das vor allem den sozialen Wohnungsbau für die breite Bevölkerung im Blick hatte, lag beim zweiten WoBauG der Schwerpunkt auf der Förderung von Familieneigenheimen, dem verstärkten Bau von Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen und der Verbesserung der Wohnqualität im sozialen Wohnungsbau. Die soziale Wohnungspolitik des zweiten WoBauG wurde auch von ideologischen Beweggründen beeinflusst, insbesondere von der Vorstellung, dass die Familie als kleinste Einheit der Gesellschaft durch den Bau von Eigenheimen gestärkt werden sollte. Der Politiker Lücke, der das Wohnungsbauministerium 1956 übernahm, betonte diesen Aspekt und verfolgte die Idee, die Familie durch diese Politik zu unterstützen. Die Einführung des zweiten Wohnbau-G hatte zur Folge, dass die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus von öffentlichen Mitteln auf Eigen- und Kapitalmarktmittel verschoben wurde. Gleichzeitig wurde die bisher geltende Richtsatzmiete, welche eine durch die Landesbehörden festgelegte Miete pro Quadratmeter Wohnfläche war und somit teils nicht die Kosten abdeckte, durch die Kostenmiete ersetzt, welche für Sozialwohnungen vorschrieb, dass die Miete nun so hoch sein konnte, damit sie alle laufenden Kosten der Wohnung abdeckte. Diese Veränderungen ermöglichten es den Bewilligungsstellen, die Mietpreise zu beeinflussen, um sicherzustellen, dass sie für einkommensschwächere Bevölkerungsschichten bezahlbar blieben. Allerdings erhöhte sich dadurch auch der Förderbedarf, um die Mieten künstlich niedrig zu halten. Zusätzlich zum Zweit-Wohnbau-G wurde das Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und Wohnrecht verabschiedet, um die noch bestehende Wohnungsnot zu beenden. Dieses Gesetz hob zwangswirtschaftliche Maßnahmen auf, die aus der Weimarer Republik stammten und kriegsbedingte Eingriffe in das Privateigentum von Althausbesitzern bewirkten. Ziel war es, ein neues soziales Mietrecht zu schaffen. Durch die erzwungenen Maßnahmen war die Miete nicht an die realen Umstände angepasst und eine Verzerrung des Marktes vorhanden. Daneben erwirkten die niedrigen Mieten einen Sanierungsstau im Altbaubestand. Das Gesetz versuchte, diese Zustände zu beenden und den Privatbesitzern wieder etwas mehr Spielraum einzuräumen. Zwischen 1956 und 1962 nahm die Wohnbautätigkeit leicht ab, da die Wohnungsnot der Nachkriegsjahre langsam überwunden war. Der Anteil der geförderten Wohnungen war weiter am Fallen. Die Subjektförderung beginnt. Zwischen 1950 und 1963 stiegen die Einkommen der Haushalte stark an, während die Wohnkosten konstant bei 10% des Einkommens blieben. Trotz eines Baubooms gab es immer noch einen Bedarf von 3 Millionen Wohnungen. Die politische Debatte fokussierte sich auf die Liberalisierung des Wohnungsmarkts, CDU und FDP, versus den Schutz der Wohnungszwangswirtschaft, SPD. Die Wohnungspolitik zwischen 1963 und 1969 konzentrierte sich auf den Abbau der Zwangswirtschaft, die Einführung von Wohngeld und Reformen in der Wohnungsbauförderung. Infolge der Deregulierung wurden Mietpreiserhöhungen erwartet, weshalb die Frist zur Beendigung der Wohnungszwangswirtschaft mehrmals verschoben wurde. Um die steigenden Mieten ab 1965 auszugleichen, führte man eine neue Förderungsform ein, die sogenannte Subjektförderung, um sicherzustellen, dass auch einkommensschwache Haushalte die Mietbelastungen bewältigen konnten. Die Subjektförderung priorisierte man nun gegenüber der bisherigen Objektförderung, um das Ziel der Liberalisierung des Wohnungsmarkts zu verfolgen. Im Gegensatz zur Objektförderung, bei der die staatlichen Mittel die Mietpreise beeinflussten, überließ die Subjektförderung die Höhe der Miete dem freien Markt, indem sie die Zahlungsfähigkeit der Mieterinnen und Eigentümerinnen stärkte. Das Wohngeld, das anfangs unter dem Namen Wohnbeihilfe bekannt war, wurde in Deutschland mit Gesetzen aus den Jahren 1960 und 1963 eingeführt, um die Wohnungszwangswirtschaft schrittweise abzubauen und finanzielle Unterstützung für das Wohnen zu leisten. Anfangs war das Wohngeld auf Gebiete beschränkt, die als weiße Kreise bezeichnet wurden, in denen die Wohnungszwangswirtschaft bereits aufgehoben war. Das Wohngeld, das entweder als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für Eigentümer ausgezahlt wurde, sollte die Wohnkosten für die Bürger erleichtern, solange diese Kosten innerhalb der gesetzlich definierten Grenzen der Angemessenheit lagen. Mit der Einführung des Wohngeldes wurde neben der Objektförderung ein zweites zentrales Instrument der Wohnungspolitik etabliert. Trotz seiner Bedeutung war das Wohngeld in der Bevölkerung zunächst wenig bekannt, weshalb die Bundesregierung dazu aufgerufen wurde, die Bürger umfassender über dieses Unterstützungsangebot zu informieren. Der zweite Förderweg. Um den steigenden Baupreisen entgegenzuwirken und bezahlbare Mieten sicherzustellen, wurden die Subventionen für den sozialen Wohnungsbau ständig angepasst. 1965 wurden das Wohnungsbauänderungsgesetz und das Wohnbindungsgesetz erlassen, um einen zweiten Förderweg einzuführen, der weniger subventionsintensiv sein sollte. Dieser zweite Förderweg förderte den Wohnungsbau nicht mehr so stark wie zuvor. Stattdessen wurden die Einkommensgrenzen um durchschnittlich 40% angehoben und die Wohnflächen um 20% erweitert, um Anreize für den Wohnungsmarkt zu schaffen. Bauherren erhielten dafür Aufwendungszuschüsse oder Aufwendungsdarlehen, die sie innerhalb von 10 bis 14 Jahren nach Fertigstellung der Wohnung zurückzahlen mussten. Während dieser Zeit unterlagen die Wohnungen den Vorschriften des zweiten Förderwegs, einschließlich Belegungs- und Mietpreisbindungen, bevor sie nach der Tilgung in den frei finanzierten Wohnungsmarkt übergingen. Der zweite Förderweg legte auch Wert auf die Förderung von Wohneigentum, da man erwartete, dass dies eine Kettenreaktion in Gang setzen und letztendlich auch einkommensschwächeren Haushalten zugutekommen würde. Wegen knapperer Fördermittel im sozialen Wohnungsbau traten Probleme wie Fehlbelegung und Mietenverzerrung auf. Die Überprüfung der Mieterberechtigung erfolgte nur bei Einzug und wurde später vernachlässigt. Das Gesetz von 1965 sollte dies ändern, wurde aber als zu kompliziert betrachtet. Die Bundesregierung konnte Fehlbelegungen aufgrund fehlender Ersatzwohnungen nicht zwangsweise korrigieren und bat stattdessen Mieter um freiwilligen Auszug. Die Mietenverzerrung entstand durch niedrigere Mieten in älteren Sozialwohnungen aufgrund niedriger historischer Kosten. Um dies auszugleichen, wurde für vor 1959 errichtete Wohnungen eine Zinszahlung für Baudarlehen eingeführt. Dies sollte neue Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau finanzieren, führte aber für betroffene Mieter zu teilweise erheblichen Mieterhöhungen von bis zu 10%. Trotz einer Zunahme der Wohnbautätigkeit nahm der Anteil der geförderten Wohnungen weiter ab. Ein neues Fördersystem. In den 1970er Jahren erhöhte die Bundesregierung die jährliche Baurate im sozialen Wohnungsbau auf 200.000 bis 250.000 Wohnungen, um Wohnungsmarktengpässe zu bewältigen. Dies erfolgte durch ein bedarfsorientiertes Fördersystem, das eine Grundförderung mit erhöhten Einkommensgrenzen, ein Intensivprogramm zur Unterstützung benachteiligter Gruppen und ein Regionalprogramm in Bedarfsbrennpunkten umfasste. Das Regionalprogramm konzentrierte sich auf Haushalte, die zu viel für den sozialen Wohnungsbau, aber zu wenig für den frei finanzierten Wohnungsmarkt verdienten. Diese Haushalte erhielten zinslose Aufwendungsdarlehen über 14 Jahre, um Mieten oder Belastungen zu reduzieren, in der Erwartung, dass ihr Einkommen im Laufe der Zeit steigen und sie auf dem frei finanzierten Wohnungsmarkt unterkommen würden. Die Fehlbelegung von Sozialwohnungen durch Mieter mit zu hohem Einkommen blieb ein Problem. Um dies anzugehen, wurden ältere preisgünstige Sozialwohnungen bei der Neubelegung nur noch an Haushalte vergeben, die 20% unter der Bemessungsgrenze lagen, und die Bindungsfrist für Sozialwohnungen wurde von 5 auf 10 Jahre erhöht. 1981 wurde das Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung und der Mietverzerrung im Wohnungswesen, AFVOG, erlassen, um die Subventionierung von Mietern mit zu hohem Einkommen in Sozialwohnungen zu verringern. Es waren jedoch weiterhin gravierende Probleme vorhanden. Die Mieten in mietpreisgebundenen Wohnungen stiegen aufgrund einer degressiven Subventionspolitik, bei der Aufwendungszuschüsse in regelmäßigen Abständen reduziert wurden, um einen Teil der Kosten auf die Mieter zu übertragen. Eine zu optimistische Prognose zur Einkommensentwicklung verschärfte das Problem und erforderte letztendlich Nachsubventionen. Aufgrund dieser Probleme verlor der soziale Wohnungsbau gegenüber dem frei finanzierten Wohnungsbau an Attraktivität. Es gab einen Konsens in den politischen Parteien, dass eine Reform und Neuorientierung im sozialen Wohnungsbau erforderlich sei. Es gab jedoch unterschiedliche Meinungen darüber, wie dies erreicht werden sollte. Marktwirtschaftler drängten darauf, den sozialen Wohnungsbau in den freien Markt zu überführen, da ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestehe und das Wohngeld als geeignetes Instrument für direkte Förderung zur Verfügung stehe. Auch die CDU-CSU befürwortete die Überführung des Sozialwohnungsbestands in die soziale Marktwirtschaft durch Privatisierung. In den 1970er Jahren kam es nach einem Bauboom zu einem starken Rückgang im Wohnungsbau, insbesondere im sozialen Wohnungsbau. Die Ursachen waren steigende Bau- und Grundstückspreise, die Konzentration der Fördermittel auf die Eigentumsförderung und eine Fehleinschätzung der Wohnungsnachfrage. Dies führte zu einer neuen Wohnungsnot, vor allem für einkommensschwache Gruppen in den Städten. Es gab auch vermehrt Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen, die problematisch waren. Die Politik reagierte darauf, indem sie marktwirtschaftliche Elemente in den sozialen Wohnungsbau integrierte und Verbesserungen im Mieterschutz und der Eigentumsförderung einführte. Die 80er Jahre. In den 1980er Jahren wurde der Wohnungsmarkt in Deutschland als weitgehend ausgeglichen und normalisiert angesehen. Die Regierung unter Bundeskanzler Kohl nutzte diese Einschätzung, um den Wohnungsmarkt zu deregulieren und Investoren Zugeständnisse zu machen, die jedoch zu Lasten der Mieter gingen. Im Bereich des Mietrechts führte die Regierung Mietrechtsänderungen durch, die bei neuen Mietverträgen Staffelmieten und Zeitmietverträge ohne Kündigungsschutz ermöglichten. Dies sollte Investitionen im Mietwohnungsbau fördern, da es den VermieterInnen eine bessere Kalkulation ermöglichte. Auch die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete wurde geändert, wodurch VermieterInnen die Obergrenze des Mietspiegels verlangen konnten. Die Deregulierung betraf auch den sozialen Wohnungsbau. Hier beschloss die Regierung, sich aus der direkten staatlichen Förderung von Mietwohnungen zurückzuziehen. Nur Eigentumsmaßnahmen für Familien mit geringem Einkommen wurden noch unterstützt, während die Förderung für Mietwohnungen auf ein Minimum reduziert wurde. Dies führte zu erheblichen Veränderungen im Wohnungsmarkt, da MieterInnen und Sozialwohnungen von den staatlichen Förderungen weniger profitierten. Eine der kontroversesten Maßnahmen der Regierung war die Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Dies bedeutete, dass viele Wohnungen aus der Sozialbindung fielen und Mieterhöhungen zur Folge hatten. Obwohl dies teilweise durch Wohngeld und Sozialhilfe ausgeglichen wurde, wurden Mieterhöhungen zu einer ernsthaften Belastung für viele Haushalte. Diese Entwicklungen zeigten, dass die Einschätzung des Wohnungsmarkts als ausgeglichen und normalisiert Ende der 80er Jahre falsch war, da bereits 1987 ein Mangel von 1,1 Millionen Wohnungen in Deutschland festgestellt wurde. Der dritte Förderweg. Entgegen der Annahme der Bundesregierung Mitte der 80er Jahre, dass der Wohnraummangel behoben sei, stellte sich 3 Jahre später heraus, dass dies nicht der Fall war. Um dem Wohnraummangel und den steigenden Mietpreisen Ende der 80er Jahre zu begegnen, setzte die Bundesregierung 3 Instrumente der Wohnungspolitik ein: die Erhöhung des Wohngelds, Subjektförderung, Anpassungen im Mietrecht sowie den Bau von Sozialwohnungen, Objektförderung. In Reaktion auf die Wohnungsnot wurde der sogenannte 3. Förderweg für den Bau neuer Sozialwohnungen eingeführt. Dieser ermöglichte es, dass Bauherren und Behörden individuell über Mietkonditionen und Bindungsdauer verhandeln konnten, wobei eine 7-jährige Bindungsdauer als Leitlinie galt. Allerdings war der 3. Förderweg wegen der kürzeren Bindungsdauer umstritten und wurde in SPD-regierten Bundesländern nicht angewendet. Das verlorene Jahrzehnt. In den frühen 2000er Jahren galt die Wohnungspolitik als weitestgehend überholt, weil man annahm, dass das frühere Problem des Wohnraummangels gelöst sei. Dadurch verlor die Wohnungspolitik deutlich an Stellenwert. Im Jahr 2001 wurde das Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts verabschiedet, was zu einer umfassenden Überarbeitung des Wohnungsbauförderungsrechts führte. Der soziale Wohnungsbau erfuhr die bedeutendsten Veränderungen, da die Förderung in eine soziale Wohnraumförderung umgewandelt wurde. Diese legte einen stärkeren Fokus auf die Modernisierung bestehender Wohnungen und den Ankauf von Belegungsrechten. Gleichzeitig änderte sich die Zielgruppe der Förderung, die nun auf Haushalte ausgerichtet war, die aufgrund finanzieller oder sozialer Benachteiligung Schwierigkeiten hatten, angemessenen Wohnraum auf dem regulären Wohnungsmarkt zu finden. Infolge des als entspannt geltenden Wohnungsmarktes wurden neue Sozialwohnungen kaum noch gebaut und die Unterstützung konzentrierte sich auf die Förderung von Modernisierung und Belegungsrechten. Das Wohngeld verlor an Bedeutung, da es bei Personen, die Arbeitslosengeld II erhielten, wegfiel, da die Unterkunftskosten nun in den SGB-II-Leistungen integriert waren. Unter der rot-grünen Regierung ging der soziale Wohnungsbau insbesondere für einkommensschwächere Haushalte zurück und die Förderung beschränkte sich auf die Bedürftigsten, was zu einem starken Rückgang des Neubaus von Sozialwohnungen führte. Der soziale Wohnungsbau schien aufgrund des anhaltend entspannten Wohnungsmarktes praktisch überflüssig zu sein. Die Fehlkalkulation mit dem sozialen Wohnungsbau wird deutlich. In den 2000er Jahren erlebte die deutsche Wohnungspolitik bedeutende Veränderungen. Unter der Regierung von SPD und Grünen wurden bereits wesentliche Anpassungen an den wohnungspolitischen Instrumenten vorgenommen. Als 2005 die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD die Regierung bildete, führte die Föderalismusreform EIS von 2006 zu einer Neuverteilung der Verantwortlichkeiten im Wohnungswesen zwischen dem Bund und den Ländern. Diese Reform bewirkte eine Deregulierung und eine stärkere marktwirtschaftliche Ausrichtung im Bereich des Wohnens, was auch den Verkauf von öffentlichem Wohnraum beinhaltete. Erst im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 rückte die Wohnungspolitik wieder in den Fokus der öffentlichen Debatte, vor allem wegen der zunehmenden Anspannung auf den Wohnungsmärkten in städtischen Ballungszentren. Durch die Föderalismusreform wurden die Kompetenzen im Wohnungswesen größtenteils auf die Länder übertragen, wodurch der Bund keine direkten Finanzhilfen mehr im Bereich der sozialen Wohnraumförderung leisten konnte. Die Länder erhielten dadurch die Möglichkeit, eigene wohnungspolitische Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, in was zu einer regional unterschiedlichen Ausgestaltung der Wohnungspolitik führte. Die Reform zielte darauf ab, den Ländern eine flexiblere Anpassung an regionale Gegebenheiten des Wohnungsmarktes zu ermöglichen. Trotz der Übertragung der Zuständigkeiten blieb die Wichtigkeit des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnraumförderung ein zentrales Thema. Die Länder erhielten Ausgleichszahlungen vom Bund, die zunächst zweckgebunden waren, ab 2014 jedoch frei verwendet werden konnten. Einige Länder nutzten diese Mittel auch für andere Zwecke als die soziale Wohnraumförderung. In den Jahren nach 2010 wurden einige gravierende Probleme im Wohnungsmarkt sichtbar. Die Nullzinspolitik der EZB nach der Finanzkrise 2008 steigerte die Aktivität von nationalen und internationalen Immobilieninvestoren und ließ die Immobilienpreise vor allem in den deutschen Innenstädten rasant steigen. Daneben wurden große Wohnungsportfolios an große Konzerne verkauft, was den Druck auf die Mieten in den Innenstädten weiter erhöhte. Durch die Aktionärsbindung und somit dem Fokus der Unternehmen auf Profite waren sie in der Pflicht, immer mehr Gewinn aus der vorhandenen Bausubstanz zu schlagen. Als weiteres Problem war die Profitorientierung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften ausschlaggebend für eine Reihe von Veräußerungen der städtischen Wohnungsbaubestände. Die Bautätigkeit war zudem unter dem benötigten Maß, was die Verknappung des Angebots und somit das Steigen des Mietniveaus zur Folge hatte. Der demografische Wandel verschärfte die Situation, da immer mehr in junge Menschen in die Städte zogen. Darunter sind vor allem Stundeten zu zählen, welche den Großteil der neuen jungen Bevölkerung ausmachten. Daneben wuchs durch Zuwanderung die Bevölkerung und die Ansprüche an die Wohnfläche stiegen um fast 20% an. Diese Entwicklung ließ die Nachfrage steigen, während die Verknappung des Bestandes sich abspielte. Erst ab 2011, mit steigenden Mieten, rückte die Wohnungsbaupolitik wieder in den politischen Vordergrund. 2015 wurde die Mietpreisbremse eingeführt, um Mieterhöhungen in angespannten Regionen zu begrenzen. Die Bundesregierung erhöhte die Mittel für die soziale Wohnraumförderung und ermöglichte dem Bund ab 2020 finanzielle Unterstützung für den sozialen Wohnungsbau bereitzustellen. Zusätzlich wurde das Baukindergeld eingeführt, um Familien und Alleinerziehende beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen. In den Jahren von 2005 bis 2019 wurde der Bau von Sozialwohnungen allerdings immer unwichtiger. Die Anzahl der neu gebauten Sozialwohnungen sank drastisch von 35.000 im Jahr 2006 auf nur 14.000 im Jahr 2013, einem historischen Tiefpunkt. In den Jahren danach stieg die Bautätigkeit leicht an, hauptsächlich aufgrund erhöhter Bundesmittel. Trotzdem blieb der Anteil der Sozialwohnungen am gesamten Wohnungsbauvolumen niedrig, etwa 9% in den Jahren 2016, 2017 und 2018. Dies führte zu einem kontinuierlichen Rückgang des Gesamtbestands an Sozialwohnungen in Deutschland, da sie nach einer bestimmten Zeit aus der Sozialbindung fielen und auf den freien Wohnungsmarkt übergingen. Ende 2018 gab es nur noch 176.458 Sozialwohnungen, verglichen mit 3 Millionen im Jahr 1990.